Herzlich willkommen zu einer anderen Art von Gottesdienst. Während der Corona-Krise können wir uns nicht persönlich treffen, aber wir können voneinander hören. Und wir können so auch miteinander Gottesdienst feiern. Und so begrüße ich dich, der du jetzt zuhörst, oder euch, die ihr zuhört, ganz herzlich zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Das Thema des heutigen Gottesdienstes oder der heutigen Predigt ist Umgang mit Krisen. Die Lieder, die darf sich jeder selber zu Hause auswählen und selber singen. Beten kann auch jeder selber. Da werde ich vielleicht im Mail oder im WhatsApp an ein, zwei Sachen sagen, was wir machen können. Und sonst feiern wir diesen Gottesdienst einfach auch so zusammen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schauen wir jetzt mal, wie es denn mit dem Umgang mit Krisen geht. Denn die Unsicherheit, die haben wir ja da, die Unsicherheit in der Welt. Es ist eine Unsicherheit da, bei diesen täglichen Veränderungen. Wo gibt es einen Halt? Wo ist etwas, was beständig ist? Wo ist etwas, was wir sagen können, ja, das bin ich mir gewohnt. Außer dem Toilettenpapier, was vielleicht der eine oder andere sich gehortet hat. Oder der andere Angst hat, dass es nicht mehr bekommt. Und da wollen wir jetzt in den nächsten Predigten mal anschauen, wie oder was berichtet die Bibel über den Umgang mit Krisen? Wie sind biblische Personen mit Krisen umgegangen? Wo haben sie ihren Halt gehabt? Wo haben sie ihren Halt gefunden? Heute schauen wir mal den Naaman an. Weißt du, wo über Naaman berichtet wird? Ich habe mich erst kürzlich damit befassen dürfen, und zwar für die Adventure. Da habe ich mich damit auseinandergesetzt, wer der Naaman ist. Ich muss ehrlich gestehen, bevor ich mich damit befasst habe, habe ich es auch nicht gerade gewusst, hätte es auch nicht sagen können, wer der ist. Aber ich habe dann festgestellt, das ist eine ganz interessante Person. Über ihn wird im 2. Königebuch berichtet, und zwar das ganze Kapitel 5. Ich lese jetzt die Verse 1 bis 9 aus der Luther-Übersetzung vor. Wer möchte, darf sich auch jetzt gerne eine Bibel holen und gleich mitlesen. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienste der Frau von Naaman. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So, zieh hin. Ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber, 600.000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und da wandte es sich und zog weg im Zorn. Da machten seine Diener an ihm heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab, tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit all seinen Leuten, und als er hinkam, trat er vor ihm und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun meine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel wie 2 Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern oder Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein König in den Tempel Rimons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt, und ich ihn auch anbete im Tempel Rimons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm, zieh hin in Frieden. Wie gesagt, ich finde den Naaman eine ganz spannende Person. Denn der Naaman, der hat nicht die Hoffnung verloren. Und dazu hätte er ja jeden Grund gehabt. Er war aussätzig. Und das war zur Zeit vom Alten Testament, in der alten Zeit, eigentlich ein unumkehrbares Urteil. Es war eine ansteckende Krankheit, wo man sich leicht anstecken konnte, wo alle Leute Abstand gewahrt haben, Mindestabstände eingehalten wurden, wo die Aussätzigen sogar warnen mussten, hallo, ich bin hier, ich bin aussätzig, haltet Abstand von mir. Der Aussatz bedeutete Trennung vom sozialen Leben. Und oft war es so, dass man auch wusste, es gibt keine Aussicht auf Heilung. Man wurde oft in sogenannten Quarantänen gesteckt und aus dem Dorf verstoßen, irgendwie an den Dorfrand hinaus oder an den Stadtrand. Und dort musste man dann in der Gosse leben. Getrennt von allem sozialen Leben. Es hieß dann Abstand halten. Das alles kennen wir jetzt auch. Es ist für uns ganz aktuell. Wir müssen auch Abstand halten. Wir müssen auch auf soziales Leben verzichten. Nur damals hieß es, man ist ausgestoßen. Weg vom Fenster. Aber wir können es uns auch so fühlen. Alleine. Verlassen. Wir können vielleicht ein Sehnen nach Gemeinschaft haben. Sehnen nach normalem Alltag. Und gleichzeitig wissen wir, wir sollen das nicht tun. Wir müssen diese Isolation durchstehen. Was hat also Naaman getan? Er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht gesagt, ach, das ist alles sinnlos, ich gebe auf, es hat keinen Wert, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, beenden wir doch endlich dieses Trauerspiel. Ich gebe auf. Nein, er hat sich zwar an die Vorgaben und Anweisungen gehalten, hat sie eingehalten, aber trotzdem nicht aufgegeben. Er hat alle Hilfen angenommen, die man ihm gereicht hat. Und so hat er auch diese Hilfe angenommen, wo ihm gesagt wurde, schau mal, da in Israel, dort in Israel, da gibt's Hoffnung. Also nimmt er das an, kämpft und setzt sich ein, dass er hingehen darf. Er hat da wirklich das Vertrauen, dass er da diese weite Reise auf sich nimmt. Eine beschwerliche Reise. Denn Aram, das liegt in der Gegend von der heutigen Türkei, Syrien, Irak. Da irgendwo war er, in dieser Gegend. Und er musste dann zu Fuß oder mit Reittieren mehrere Tage hinweg bis nach Israel reisen. Um dann dort Hilfe zu bekommen. Er hat also das Vertrauen, ja, oder die Hoffnung, da ist jemand. Jemand, der ihm helfen kann. Und das, obwohl es sonst niemand gegeben hat, der ihm helfen konnte. Ich bin sicher, er hat schon viele Enttäuschungen erlebt, wo Ärzte gekommen sind, ihm Hoffnung gemacht haben und nix. Und jetzt hat er die Hoffnung. Und das, obwohl er nicht mal Gott gekannt hat in dem Augenblick. Da haben wir es etwas einfacher. Wir haben Jesus. Er ist unsere Hoffnung. Und so dürfen wir hoffen und vertrauen, dass er uns hält, dass er uns in seiner starken Hand geborgen hält, dass er uns hilft und uns tröstet, dass er uns die Angst nimmt, dass er uns zeigt, wir sind nicht allein. Er ist bei uns. Wir brauchen also nicht die Hoffnung zu verlieren, sondern wir können und dürfen Vertrauen haben. Und das Vertrauen, das hat den Namen. Er hat es auch. Er hatte großes Vertrauen in Personen und auch in Gott. Obwohl er ihn eben nicht mal kannte, hat er schon Vertrauen in Gott, dass es da wirklich einen Gott gibt, der ihm helfen kann. Bei den Personen ist es eigentlich erstaunlich, dass er wirklich so einem jungen israelischen Mädchen glaubt. Ihm vertraut. Ein Mädchen, was nicht aus seinem Volk kommt. Ein Mädchen, das nicht zu ihnen gehört. Denn die vertraut der Frau von Naaman an. Da gibt's doch den Propheten Gottes in Israel. Der kann doch Naaman helfen. Es ist einer da in Israel, der wird von Gott geleitet. Der könnte wirklich Naaman Heilung bringen. Und Naaman hörte dies und vertraute. Er vertraute dem jungen Mädchen, welches weggeführt wurde, wie es hieß im Bibeltext drin. Also was nichts anderes bedeutet, als dass dieses Mädchen eine Gefangene oder eine Sklavin war. Und so vertraute er einer Sklavin, was die erzählt. Dabei hätte es Risiken für ihn gehabt. Sie hätte ja ihm schlecht wollen können. Denken können, so, den sende ich jetzt mal nach Israel, dann wird er da vielleicht gefangen genommen und er erzählt, dass ich dann hier bin und da werde ich freigepresst. Könnte alles sein. Trotzdem vertraute er dem Mädchen und ging hin zu seinem König. Das ist die zweite Person, der er vertraute. Er vertraute, dass der König ihn anhört, dass er hin zum König gehen darf und sein eigenes persönliches Anliegen nennen darf und dass der ihm dann auch noch erlaubt, nach Israel zu gehen. Ihm, der Geheimnisse, Staatsgeheimnisse kennt, denn er war ein Feldhauptmann, als der wusste, wie viele Soldaten sind, wo sie stationiert sind und so weiter. Geheimnisse, die normalerweise unter Verschluss liegen. Der König, der erlaubt ihm nicht nur zu gehen, sondern er gibt ihm die bestmögliche Hilfe mit. Er gibt ihm ein Sendschreiben mit nach Israel, das ihn bevorzugen soll, zeigen soll. Schau mal, das ist eine ganz wichtige Person. Helft dem. So hat Naaman dem König vertraut. Und so können auch wir unserem König vertrauen. Unserem König Jesus. Denn Jesus, er herrscht an der Seite von Gott im Himmel. Und er ist uns wohlgesonnen. Er leitet uns in guter Bahn. Auch wenn wir es manchmal nicht sehen oder nicht verstehen. Zumindest nicht sofort. Dass wir vielleicht nicht verstehen, wieso jetzt diese Krise? Wieso so viele Einschränkungen? Wieso das alles? Wir verstehen es eventuell nicht. Wir wissen vielleicht auch nicht den ganzen Sinn und Zweck von jeder einzelnen Anordnung, jeder einzelnen Einschränkung. Wie Naaman auch den Anweisungen von Elisa folgt, so sollen auch wir den Anweisungen folgen, die an uns gegeben werden. Bei Naaman war es jetzt so, diese Anweisungen von Elisa waren ihm ganz komisch und unlogisch. Trotzdem musste er denen vertrauen. Auch da musste er Vertrauen entgegenbringen. Er musste Elisa vertrauen, der nicht mal zu ihm herausgekommen ist, nicht mal mit ihm gesprochen hat, sondern nur über Boten kommuniziert hat. Naaman ist in seinem Stolz gekränkt. Es hat für ihn den Anschein, dass er wertlos ist. Dass er ein Irgendjemand ist. Und dann kommt noch diese Anweisung. Er soll im Jordan vor aller Augen sich 7-mal waschen. Geht's noch? Was soll das bringen? Zu Hause, da hat's auch Flüsse mit noch besserer Wasserqualität. Wieso also da jetzt im Jordan? Dieser Rat, der bringt doch nichts. Außer vielleicht Gespött. Wenn er jetzt ins Wasser geht, er dem Elisa vertraut und dann nicht geheilt wird. Dass dann alle Bewohner von Israel hören, er, der Kriegsherr, ist da eingetaucht, haha, das war ein guter Witz, ist gespött. Er, der Kriegsherr, hätte die Ehre verloren. Und da muss er Vertrauen haben. Vertrauen, dass genau das nicht geschieht, dass diese Angst nicht eintritt. Er muss Vertrauen haben, dass er geheilt werden kann. Er muss Vertrauen haben in Elisa und natürlich in Gott, unserem Herrn. Und das ist auch wirklich das Wichtigste, das Vertrauen haben in Gott. Dass wir wissen, egal wie es uns geht, Gott ist da. Gott lässt uns nicht allein. Er ist bei uns, ja sogar in uns. Da hat er seinen Wohnsitz in unserem Herzen. In unserer Seele ist er mit dabei. Naaman musste also das Vertrauen haben und hat es dann auch. Naaman wäscht sich 7-mal im Jordan und wird geheilt. Er tut es, weil er sich geliebt weiß. Er ist eine liebenswerte Person, wie wir aus dem Text erfahren können. Nicht gerade offensichtlich, aber doch ganz versteckt. Denn das ist das auch so etwas ganz Erstaunliches an dieser Erzählung. Dass er so geliebt wird, geliebt zum Beispiel von diesem Mädchen, dem israelischen Mädchen. Sie liebt ihn, dass sie ihn gesund wissen möchte. Dass sie das Risiko eingeht, etwas zu erzählen, was vielleicht nicht klappt. Was sein könnte, dass vielleicht denn der Naaman wieder zurückkommt, nicht geheilt und sie dann bestrafen wird. Aber sie liebt ihren Herrn und möchte für ihn das Beste. Nicht für sich, sondern für ihn. Es ist ein Blickwechsel, weg von sich auf den anderen, auf den Nächsten. So hat sie ihren Herrn im Blick und Vertrauen auf Gott. Sie ist in der Liebe zu Gott getragen und sie gibt diese Liebe weiter. Das erfährt Naaman. Und Naaman wird auch noch weiter geliebt. Geliebt von den Dienern, die die Reise mit ihm gemacht haben. Denn sie sprechen ihm gut zu. Bitte, Herr, versuch doch diese Anweisung von Elisa zu befolgen. Was hast du denn zu verlieren? Bitte, Herr, tu es. Sie hätten auch ganz anders reagieren können. Wenn jetzt der Naaman nicht so beliebt gewesen wäre oder nicht so geliebt, hätten sie sagen können, ja, der Chef hat entschieden, also es ist so. Punkt aus. Die Diener könnten denken, so ein Trottel, dieser Naaman. Also ich würde es ja versuchen, aber... Ach, lassen wir ihn doch. Soll er doch seinen eigenen Kopf haben. Soll er doch selber durchleiden. Aber sie machen das nicht. Sondern im Gegenteil, sie gehen hin. Sie bitten ihn. Ach Herr, versuch es doch. Sie zeigen auf. Schau mal, wenn jetzt der Elisa etwas Unmögliches versucht hätte oder verlangt hätte. Du hättest es versucht zu tun. Wenn jetzt Elisa gesagt hätte, bring den höchsten Berg von Israel ins Mittelmeer hinaus. Du hättest alles Menschenmögliche unternommen, um es zu versuchen. Welchen Grund hast du also, um nicht diese einfache Sache auszuprobieren? Die Diener zeigen dem Naaman, wir stehen an deiner Seite. Sie sind bei ihm, mit dabei. Sie stärken ihm den Rücken und lassen ihm nicht den Stich. Sie versichern ihm so, dass sie ihn nicht auslachen werden. Denn sie lieben ihn. Er liegt ihnen am Herzen. Naaman wird also wirklich geliebt. Aber wird nicht nur von Menschen geliebt, sondern auch von Gott. Denn Gott, er hat die ganze Sache erhört. Er hat Naaman geheilt. Und Naaman kehrt um zu Gott. Er wendet sich hin zu Gott, er öffnet sich ihm, er hängt ihm an und fängt dann schon an, Überlegungen zu machen. Ja, ich möchte jetzt wirklich Gott ganz gehören. Geht das? Und so bittet er schon im Voraus um Verzeihung, weil er merkt, es gibt da Probleme, die kommen werden, dass ich nicht so tun kann, wie ich will, weil ja der König verlangen wird, sein König, mit ihm Götzen anzubieten und der möchte ihn dabei haben. Da kann er nicht gut sagen, ach nee, bleib mal vom Leib, sondern wird dann mitgehen müssen. Gleichzeitig möchte aber Naaman wirklich Gott von ganzem Herzen lieben. Ihn wirklich lieben, ganz und gar. Und da ist er jetzt in einem Konflikt drin. In einem Konflikt, der für ihn noch größer ist als alles andere, was er vorher erlebt hat. Denn er weiß, Gott liebt ihn. Er hat es auf so vielfältige Weise erfahren, dass Gott ihn liebt. Ja, Gott ihm sogar nachgegangen ist, sich um ihn bemüht hat, geschaut hat, dass er geheilt wird, geschaut hat, dass er den Weg zu ihm, den einzig wahren Gott, findet. Und Naaman will jetzt auch ihn lieben. Und in diesem Konflikt, da tröstet Elisa Naaman mit den Worten, geh hin in Frieden. Und das gilt auch uns. Geh hin in Frieden. Geh hin in Frieden in deinen Alltag, in deine kommende Woche. Geh hin im Frieden von unserem Herrn Jesus Christus. Denn Jesus ist bei dir und er liebt dich. Er hält dich in seiner schützenden Hand. Amen. Ich lade dich jetzt noch dazu ein, mit mir zusammen das Vaterunser zu sprechen. Und danach spreche ich gleich im Anschluss noch den Segen, damit wir so auch noch einen Abschluss haben von unserem anderen, aber doch gemeinsamen Gottesdienst. Beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.